Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Zu dem Morgenthema wurde er eingeladen unter dem Titel Rockmusik, Ursprung, Entwicklung und Wirkungsweise. 50 Jahre Rockmusik haben das Musikempfinden der Menschen im Westen völlig revolutioniert und verändert. Was ist eigentlich Rockmusik? Wie wirkt sie auf das Gehirn des Menschen? Macht Rockmusik dumm? Neuere Ergebnisse aus den Grenzbereichen der Musikwissenschaft und der Gehirnforschung lassen aufhorchen. Manches, das man bisher nur gefühlsmäßig geahnt hatte, lässt sich nun in klare Worte fassen und als Fakten formulieren. Mein Referat ist wie folgt aufgebaut. Es gibt 5 Themenblöcke. Erstens, was ist Rockmusik? Zweitens, über 50 Jahre Geschichte der Rockmusik, 1953 bis 2004. Drittens, zur Botschaft der Rockmusik. Viertens, wie wirkt Rockmusik? Und abschließend, fünftens, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Also erstens, was ist Rockmusik? Die wenigsten könnten heute, wenn man sie fragt, was ist Rockmusik, eine kurze, prägnante Definition abgeben. Es ist erstaunlich, wenn man so Jugendliche fragt, was ist Rockmusik? Die können das nicht genau sagen. Die kennen gewisse Stils, aber was ist Rockmusik? Ich habe versucht, eine Definition zu geben in 4 Punkten. Und nachfolgend werde ich dann die einzelnen Punkte genauer erklären, erläutern, auch die Fremdwörter darin. Aber mal als Übersicht, was ist Rockmusik? Erstens, bei der Rockmusik handelt es sich um populäre Musik, die auf motorischer Rhythmik basiert. Was das ist, kommt gleich. Zweitens, Rockmusik ist normalerweise elektronisch verstärkte Musik und fällt daher im Allgemeinen, nicht immer, aber im Allgemeinen durch hohe Lautstärken auf. Drittens, Rockmusik basiert auf betontem, stampfendem Rhythmus sowie auf Wiederholung und Monotonie. Viertens, Rockmusik ist durch zahlreiche Ekstase auslösende Elemente gekennzeichnet. Sie hat daher bewusstseinseinengende Wirkung auf den Hörer. Nun gehen wir zum ersten Definitionspunkt. Bei der Rockmusik handelt es sich um populäre Musik, die auf motorischer Rhythmik basiert. Motorische Rhythmik ist der Gegensatz zu variabler Atemrhythmik. Ich werde für beides Beispiele bringen. Die motorische Rhythmik ist also eine Rhythmik, bei der jeder Grundschlag immer exakt gleich bleibt, völlig unveränderlich ist. Es geht hier um ein metronomisch zeitstarres Musikmachen, Am besten können wir das mal an einem Beispiel hören.
Ich habe auch drüber gestellt, ein bisschen.
Also ich denke, jeder hat das gemerkt, dass die Zeitschläge sind immer genau gleich. Sie stellen ein Stahlgitter dar, gewissermaßen ein Zeitgefängnis. Und das ist nun ein prinzipieller Unterschied zur europäischen Musik der vergangenen 2000 Jahre. Die vergangene Musik war immer gekennzeichnet durch variable Atemrhythmik. Das heißt, das Tempo ändert sich, und zwar ganz entsprechend der Atmung des Menschen, die ja nicht immer genau im gleichen Tempo verläuft. Und gerade durch diese Variabilität in der Rhythmik entsteht die Ruhe, Spannung und Entspannung. Der Dirigent Ernest Anserme hat zur Taktmotorik gesagt, sie bemisst sich nach der Zeit der Welt, die die Seele ignoriert. Es ist also Musik, die man früher bezeichnet hätte als metronomisch. Man hat vor langer Zeit, in der Zeit von Beethoven, das Metronom erfunden. Da kann man einstellen, sagen wir, Tempo 140 etwa. Und so konnte man die Musikstücke üben, dass man prinzipiell mal das Tempo gleich durchziehen kann. Aber dann hat man immer gelernt, wer so Musik macht, der kann nicht musizieren. Nun muss man das Metronom auf die Seite stellen und das Stück muss atemrhythmisch gespielt werden. Wir dürfen da nicht in einem Zeitgefängnis drin sein. Ich möchte das illustrieren anhand eines Präludes aus den 24 Präludes von Frédéric Chopin, Nummer 4. Wir sehen hier die Noten. Es fällt auf, in der linken Hand begleitet, wird im Klavier begleitet mit dauernden Achtelschlägen. Jetzt achten Sie aber darauf beim Spielen, wie variabel diese Achtelschläge sind. Also Sie stellen dann vielleicht fest, es gibt kaum einen Achtelschlag, der gleich ist wie der andere. Und es handelt sich hier um ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Stück. Und Sie werden selber merken, wie das gerade mit dieser Rhythmik zusammenhängt. Achten Sie auch darauf, wie verschiedene Noten, die betont sind, nicht durch Anschlagen betont werden, sondern durch ein bisschen zu spät kommen. Werde ich das gleiche Stück nochmals spielen, und zwar mit einer Rockbegleitung, also mit einem gleichbleibenden Stahlgitter als Schlagzeugbegleitung. Und dann werden Sie merken, wie plötzlich diese tiefliegenden seelischen Elemente übergangen werden. Das Ganze ist nur noch ein Stück, das eigentlich direkt aufs Nervensystem wirkt. Also vielleicht hat man hier jetzt gemerkt, dass, was der Dirigent Ernest Ansermet gemeint hat, dass also bei dieser Art von Taktmotorik eben so vorgegangen wird, dass es hier um die Zeit der Welt geht, die die Seele ignoriert. Atemrhythmik entspricht den natürlichen Zeitrhythmen des menschlichen Organismus. Der Puls ist so aufgebaut, unsere Herzfrequenz, das hängt natürlich direkt zusammen, die Atmung, auch die Gehirnstromfrequenzen sind so in Perioden aufgebaut und auch unsere menschliche Sprache. Also wenn wir einen Text vorlesen, dann achten wir darauf, dass wir bei Kommas absetzen, atmen, bei einem Punkt mit der Stimme runtergehen, eine Pause machen, wieder neu ansetzen. Das ist Sprache, so wird artikuliert. Und so ist auch überhaupt der menschliche Organismus aufgebaut. Es ist also so, bei der Atemrhythmik darf man nicht irgendwie beliebig das Tempo ändern, sondern jede Veränderung muss vorbereitet sein. Also wenn unser Herzrhythmus so geht, dass plötzlich eine Änderung kommt, dann sind wir herzkrank. Ja? Aber der gesunde Mensch, dort ist es so, die Herzfrequenz ändert sich, aber immer stufenweise, immer vorbereitet. Geht zurück, zieht wieder an, aber nichts Plötzliches, Unvorbereitetes. Nun möchte ich noch ein Beispiel geben für die motorische Rhythmik, indem ich ein Präludium von Bach spiele, das C-Dur-Präludium aus dem wohltemperierten Klavierband 1. Und auch da wird wieder deutlich, wie also diese feiner liegende seelische Struktur, die der Musik eigentlich dort gegeben ist, für sie vorgesehen ist, wie sie so zerstört und weggetan wird. Nun kann es sein, dass jemand denkt, ja, wenn Bach so gespielt wird, dann ist es plötzlich schöne Musik. Aber wenn man das Gefühl hat, hat man bereits eben ein Musikempfinden, das durch die motorische Rhythmik geprägt worden ist. Aber man muss sagen, die Taktmotorik der Rockmusik ist eigentlich wieder natürlich und destruktiv. Das werde ich noch klar machen. Sie ist wieder natürlich, weil sie entspricht nicht dem Menschen und wie der Mensch aufgebaut ist, um zu hören. Die taktmotorische Rockmusik stammt aus den ekstatischen Kulten Afrikas, wie wir noch sehen werden. Nun habe ich bereits gesagt, dass Atemrhythmik auch zusammenhängt mit der Sprache. Die alte Musik war immer geprägt vom Vorbild der Sprache. Also wenn Bach irgendetwas komponiert hat, dann war für ihn das Vorbild, jemand hält eine Rede. Er artikuliert, er atmet dazwischen, er beschleunigt das Tempo der Stimme und gibt wieder nach. Er gliedert. Die europäische Musik wurde wesentlich durch die jüdische Tempelmusik des Alten Testaments geprägt. Sie war atemrhythmisch und aufs Wort zentriert. Darum spricht man von dieser logozentrischen Musik des alttestamentlichen Judentums. Nun, es interessiert uns vielleicht, wie hat man zu alttestamentlichen Zeiten gesungen? Wie hat das etwa getönt? Nun, wir können Rückschlüsse ziehen, und zwar von der jüdischen Musik her, wie das Alte Testament vorgelesen wird in der Synagoge. Sie sehen hier rechts oben einen Text aus der Bibel, auf Hebräisch, Josua 1, Vers 1 bis 3. Und es ist so, dass hier nicht nur die Buchstaben stehen im Text, sondern jedes Wort, praktisch jedes Wort oder jede Wortverbindung hat ein spezielles Zeichen mit dabei, das eigentlich eine musikalische Note ist. Ein Zeichen, das eine Melodiefloskel bedeutet. Das ganze Alte Testament ist so überliefert worden und die ursprünglichste Weise, das zu singen, findet man bei den jemenitischen Juden, die also von aller westlichen späteren Entwicklung verschont geblieben waren. Und ich möchte ganz kurz zeigen, wie also dieser Text in der Synagoge der jemenitischen Juden vorgesungen wird, also gelesen wird, indem man das singend rezitiert. Zuerst mal den Text, so wie er ist. Moshe avdi met. Viata kum avor et hayarden hazeh. אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. Gott spricht zu Josua: Mose, mein Knecht ist gestorben. Und nun, steh auf. Gehe hinüber über diesen Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen geben werde, den Söhnen Israels. Das wird also in der Synagoge nicht einfach so vorgelesen, sondern eben ein bisschen gesungen, nach alttestamentlicher Weise. Moshe avdi met, ve'ata kum avor et hayarden hazeh, ata v'chol ha'am hazeh el ha'aretz asher anochi. Noten lahem livne Israel. Ja, das tönt orientalisch. Aber was Sie gemerkt haben ist, die ganze Melodieführung, die ganze Rhythmik orientiert sich an der Sprache, am Wort. Jetzt möchte ich ein Beispiel noch vorspielen. Den Anfang aus der E-Moll-Toccata von Bach. Da hören Sie zuerst lange eigentlich nur Achtelbewegungen. Aber achten Sie darauf, welche Variabilität, welche Freiheit es da gibt, aber genau entsprechend, wie man einen Text rezitiert. Es ist mir wichtig, dass ich das Beispiel nehme von Bach, weil ich vorhin Chopin genommen habe. Da könnte jemand sagen, ja gut, im 19. Jahrhundert in der Romantik, da war man eben so gefühlsvoll, darum war diese Variabilität möglich. Aber im Barock, da ist es doch ein starrer Zeitschlag wie in der Rockmusik. Das stimmt überhaupt nicht. Und wer Barock so spielen würde, der kann eben nicht Barock spielen. Musik. Also vielleicht hat man jetzt hier gemerkt, wenn man so hört, mit diesem Hintergrundwissen, hört man bei der Toccata jemanden sprechen und er atmet. Es ist atemrhythmisch gespielt. Nun haben wir vielleicht auch gemerkt, durch diese Feinheit, durch dieses Nachgeben, durch dieses Wiederanziehen, durch dieses Innehalten, werden ganz tiefliegende seelische Gefühle des Menschen angesprochen, ausgedrückt und getragen. Was bei der Taktmotorik nicht mehr möglich ist. Diese Ebene kommt nicht mehr heraus. Nun, das war also zum ersten Punkt. Es ist mir ganz wichtig, dass man versteht, was Taktmotorik ist im Unterschied zur Atemrhythmik. Und darum habe ich jetzt hier so viel Zeit darauf verwendet. Weil hier entscheidet sich das ganz Wesentliche von dem, was wir auch im Folgenden noch sehen werden. Zweitens, Rockmusik ist normalerweise elektronisch verstärkte Musik und fällt daher im Allgemeinen durch hohe Lautstärken auf. Da können an Rockkonzerten und in Diskotheken Lautstärken bis 120 Dezibel. Und wenn es sein muss, sogar noch mehr erreicht werden. 120 Dezibel entspricht einem Düsenmotor über dem Kopf. Nur so nebenbei gesagt. Wir kommen darauf zurück. Drittens, Rockmusik basiert auf betontem, stampfendem Rhythmus sowie auf Wiederholung und Monotonie. Noch einmal ein Beispiel, um wirklich diesen stampfenden Rhythmus zu hören. Und so wird das durchgezogen, in einer gleichbleibenden Kette als Grundschlag, und dazu wird dann die Rockmusik gemacht. Viertens, Rockmusik ist durch zahlreiche Ekstase auslösende Elemente gekennzeichnet. Sie hat daher eine starke bewusstseinseinengende Wirkung auf den Hörer. Und da gibt es alle Grade bis hin zur Trance und Ekstase. Der Ausdruck Ekstase oder Trance bedeutet rauschhafter Zustand, eingeengtes Bewusstseinsfeld. Aber da gibt es alle Grade, nicht wahr? Genauso wie es beim Alkoholrausch alle Grade gibt. Es gibt die Wirkung des Alkohols ab einem Glas, ab zwei Gläser, ab drei Gläser, ab vier Gläser. Das ist alles fließend, ja, bis zum vollen Rausch, der Stockbesoffenheit. Hier noch ein Beispiel von einem solchen Rockrhythmus mit gewissen Elementen drin, noch zugemischt, die bewusst dazu angetan sind, Ekstase beim Hörer auszulösen. Also nebst dem Grundrhythmus, den wir gehört haben, gab es hier noch beigemischte elektronische Töne in den Höhen, die aber darauf ausgerichtet sind, effektiv das Bewusstsein des Menschen einzuengen. Nun, nach diesen Vorbemerkungen, was ist überhaupt Rockmusik, gehen wir nun zur zweitens Geschichte der Rockmusik 1953 bis 2004. Aber da möchte ich zuerst etwas geistesgeschichtliche Vorgeschichte erzählen. Und zwar die europäische Geistesgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Das war die Zeit von einem Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Er sagte, Gott existiert nicht. Gott ist eine Projektion. Also der Mensch hat mit seinem Gehirn hat eine Projektion vollzogen und ist so auf die Idee eines Gottes gekommen. Das war die Zeit eines Charles Darwin, 1809 bis 1882. Er hat das Buch geschrieben über die Entstehung der Arten und hat damit die Grundlage gelegt für die moderne Evolutionslehre. Er sagt, Wir brauchen keinen Gott, um das Leben zu erklären. Das Leben hat sich von selbst entwickelt, aus innerweltlichen Kräften heraus. Es war die Zeit eines Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Er hat gesagt, Gott ist tot. Damit meinte er nicht, Gott hätte jemals gelebt, aber er wollte sagen, die Idee Gottes ist in unserer Zeit gestorben. Das ist vorbei. Das 19. Jahrhundert war gekennzeichnet durch Glaube an Wissenschaft und Fortschritt. Diese modernen Ideen des 19. Jahrhunderts erobern in Kürze alle Wissenschaftszweige, insbesondere also die intellektuelle Welt. Nun kommen wir zu dem 20. Jahrhundert, das in dem Microsoft-Lexikon Encarta beschrieben wird als das schreckliche 20. Jahrhundert. Ja, das war das Jahrhundert der Weltkriege. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918, 10 Millionen Tote. Zum ersten Mal wurden hier chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Warum war das der Erste Weltkrieg? Weil es in der Menschheitsgeschichte dieses Phänomen bisher noch nie gegeben hatte. Das war neu, das war ein Ergebnis der modernen Welt. Und es ist die Zeit des Zweiten Weltkrieges, 1939 bis 1945, mit 55 Millionen Toten. Und hier werden zum ersten Mal Atombomben eingesetzt gegen Menschen. Die modernen Ideen des 19. Jahrhunderts erobern im 20. Jahrhundert die Massen. Es kommt zu einer Desorientierung, einer Entfremdung, einer Destabilisierung, zur Auflösung aller Werte. Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Jahren des Wirtschaftswunders in Europa, kommt die Revolution der 60er Jahre. Jugendliche waren enttäuscht über all die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Sie waren enttäuscht über den Rationalismus, wo man meinte, mit dem Verstand werden wir alle Probleme der Welt lösen. Und sie suchten förmlich in dieser Zeit eine Flucht in eine irrationale Welt, in eine Welt der Träume und der Räusche. Genau in dieser Zeit kommt die Rockmusik auf und erlebt ihren Durchbruch. In dieser Zeit kommt das Drogenproblem auf, obwohl es ja Drogen schon immer gab. In dieser Zeit werden östliche Religionen bei uns plötzlich populär. Okkultismus, uralt, aber plötzlich wird das aktuell, interessant und modern, Esoterik. In dieser Zeit, besonders eben seit 1968, dem Jahr des Protestes, kommt es zu einem Bruch mit herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion, Homosexualität wird öffentlich propagiert. Auflösung von Ehe und Familie wird immer mehr zur Normalität. Abtreibung wird propagiert. Was zur Folge hat, dass heute jährlich 40 bis 50 Millionen Abtreibungen weltweit vollzogen werden. Nun, das ist diese neue moderne Welt seit den 60er Jahren. Eine Folge des Denkens aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt können wir, wenn wir diesen Hintergrund vor uns haben, zur Entstehung der Rockmusik gehen. Das Schlüsseljahr ist 1953. Da kam nämlich jemand auf die Idee, zwei verschiedene Musikstile, den Rhythm and Blues der Schwarzen in Amerika und die Country Music der Weißen, miteinander zu kombinieren. Also, so werden in Amerika europäische und afrikanische Musikelemente miteinander vereinigt. Und so entstand eine ganz neue Musik, die man bisher nicht kannte. Der Rock'n'Roll. Bill Haley war der Erfinder dieser Musik, aber diese Musik wurde erst 1955 in breitem Maß bekannt, und zwar durch einen Film. In dem Film Rock Around the Clock, zu Deutsch Die Saat der Gewalt, wurde diese Musik gespielt. Und sie wurde daher in der Folge zur Hymne der rebellischen Jugend der 50er Jahre. Dieser Song wurde gleich 20 Millionen Mal verkauft. Das war etwas völlig Ungewöhnliches in der damaligen Zeit. Nun, wenn wir die Jahre 1953 bis 2004 anschauen, so haben sich aus dem Rock'n'Roll der 50er Jahre heraus eine unüberschaubare Fülle von verschiedenen Stilrichtungen entwickelt. Da kann man nennen Hard Rock, Psychedelic Rock, Jazz Rock, Heavy Metal, Soft Rock, Soul, Punk, Barock Rock, Reggae, Psychedelic Rock, Beat, Folk, Philly, House, Techno, Funk, Surf, Disco und auch Christian Worship Music. Alle diese Stile sind eine Herausentwicklung aus dem Rock'n'Roll, gehen also geschichtlich auf diese Musik von 1953 zurück. Und was sie alle vereinigt, ist eben der motorische Rhythmus, die motorische Rhythmik, das Zeitgitter, das Zeitgefängnis. 1954 bis 1959, das war die Zeit eben eines Bill Haley, aber auch Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard und Jerry Lee. Sie bauten eine sich von der Erwachsenenwelt absetzende und gegen sie rebellierende musikalische Jugendkultur mit einem neuen, aggressiven und emotional geladenen Lebensgefühl auf. Wir sehen hier Elvis Presley als Vertreter, hier Chuck Berry. Das waren so die großen Stars der 50er Jahre, über die heute ja die Jugend nicht mehr viel weiß. Das ist Vergangenheit. Hier Little Richard, er war bekannt für laute Musik, aggressiv, emotional geladen. Und diese Aggression kam eben aus der motorischen Rhythmik hervor. Nun gehen wir weiter. 1960, da kommen wir zu den Beatles. Am 27. Dezember 1960 treten die Beatles erstmals im Gemeindesaal eines Liverpooler Vorortes auf. Aber 1964 war ihr Erfolg so vorangeschritten, dass 60% aller in den USA verkauften Singles Beatles-Produktionen waren. Also unglaublich. Die Auftritte der Beatles sorgten sowohl im Fernsehen als auch live für eine bislang unbekannte Massenhysterie unter jugendlichen Fans. Ein völlig neues Phänomen kam da auf. 1960 bis 1970, das waren die Jahre des immensen Wachstums des Musikmarktes. Das war die Zeit der Gruppen wie Pink Floyd, Rolling Stones, Genesis, Birds oder Einzelpersonen wie Janis Joplin, Jimi Hendrix. In dieser Zeit, eben in den 60er Jahren, war das Klima, das geistige Klima im Abendland eben reif für diese Musik. Viele Jugendliche hatten den inneren Wunsch, eine Jagd nach Ekstase, Trance und Rausch unternehmen zu können. Es gab gewaltigen Andrang. Für Konzerte mussten plötzlich Sportarenen gemietet werden. Das war völlig neu, das kannte man nicht bis dahin. Und so kommt es in diesen Jahren zu den Großveranstaltungen wie dem Monterey Pop Festival 1967 oder Woodstock, das man hier auf dem Bild sieht, 1969 mit 300.000 Teilnehmern. Das waren Treffpunkte einer Jugendbewegung, die gegen die Gesellschaft und ihre Werte, auch ihre christlichen Werte protestierte. Und nun, in dieser Bewegung wurden Propaganda gemacht für Drogen, östliche Religionen und Okkultismus. Wir gehen weiter und kommen zu den 70er Jahren. Das war die Zeit des Hard Rock, Heavy Metal und Punk. 1970 war ein wichtiges Jahr. Die Beatles lösen sich auf. Hippie-Idole sterben auf tragische Weise. Das waren Janis Joplin, Jimi Hendrix. Und so kam es zu einer Krise in der Rockkultur. Wie soll das weitergehen? Ist alles doch nicht so blumig und so hoffnungsvoll gewesen, wie wir gemeint haben? Aber in dieser Zeit kommt der Hard Rock auf mit Gruppen wie Led Zeppelin, Black Sabbath. Da kommt auch der Heavy Metal, also Schwermetall wörtlich, auf. Das war bombastisch übersteigerte, höchst aggressive Musik. Wichtige Gruppen waren damals Blue Oyster Cult, Judas Priest, Def Leppard und Motorhead. Der Punkrock erlebt einen Durchbruch am 1.12.1976. Man kann von einer Punk-Explosion durch einen TV, also einen Fernsehauftritt, sprechen. Diese Musik war Propaganda für Ablehnung aller Empfindung für Schönheit. Merkt man, und da war eben auch der motorische Rhythmus war natürlich sehr geeignet, weil er die tiefer liegenden seelischen, nach Schönheit suchenden Gefühle der Seele, die jeder Mensch hat, überspringt. Die 70er Jahre waren auch die Jahre, wo das Disco-Fieber plötzlich ausbrach. Und zwar wieder durch einen Film. Der Tanzfilm Nur Samstagnacht 1977 löste weltweit das Disco-Fieber aus. John Travolta spielte die Rolle von Tony Manero, der aus dem tristen Alltag in die Welt der Diskotheken entfloh. Die Musik damals war geprägt durch die Gruppe der Bee Gees. Der Ausdruck Disco bedeutete Nachtlokale der 70er Jahre, in denen zu Lichteffekten und Platten getanzt wurde. Aber der Begriff bekam dann auch eine neue Bedeutung. Disco bedeutete auch Sound der Nachtschwärmer in Disco-Lokalen. Ab dieser Zeit werden DJs, also Disco-Jockeys, solche, die die Platten im Disco-Lokal beherrschen und mixen und so die Leute, die da sind, nach ihrem Gutdünken in Fahrt bringen oder wieder etwas bremsen, die werden von da an immer wichtiger. Disco-Musik der Bee Gees, Donna Summer, Cool and the Gang, Village People, Bonnie M., aber auch von Michael Jackson, Prince, Madonna, das wurden die großen Stars der Unterhaltungsbranche. Ab Mitte 70er beginnen Jugendliche der Großstadt Ghettos ihre Probleme in motorischen Sprechgesängen zu formulieren. Da kommt der Rap auf. Was vielleicht auffällt beim Rap, er richtet sich nicht nach der Struktur der Sprache, sondern die Sprache wird vergewaltigt nach dem motorischen Rhythmus. Aber man kann es immer noch verstehen, wenigstens. Es gibt andere Vergewaltigungen der Sprachen, wo man nur noch lallt und es hat gar keine Bedeutung mehr. 1985 kommt es zu einem härter instrumentierten Rap und da spricht man von Hip-Hop. Berühmt waren damals die Beastie Boys in diesem Zusammenhang. Es entsteht House, das war eine Verbindung von Disco-Sound, Soul und elektronische Musik. Acid House, wieder eine Variante, da spielen so quietschende Töne, die man einbringt, eine wichtige Rolle. Die sollen die Menschen in Ekstase bringen. Ende der 80er Jahre kommt es zu einem Durchbruch mit der Techno-Musik. Das hängt damit zusammen, dass der Computer immer wichtiger wird. Ja, die alten PCs, die noch nicht so viel leisten konnten, die hatten ausgedient und wurden durch bessere ersetzt. Und jetzt war plötzlich brachen Möglichkeiten auf, dass man da remixen konnte, Sampling anfertigen konnte. Das hat die ganze Raver-Kultur so richtig zum Durchbruch gebracht. Und dann die großen Ereignisse waren die Love-Parade in Berlin, die Street-Parade in Zürich, ekstatisches Tanzen mit allerspärlichster Bekleidung. Das ist das typische Lebensgefühl dieser Kultur, der Techno- und Raver-Kultur. Anfang der 90er Jahre kommt der Hardcore auf. Das Motto ist, je härter, desto besser. Und eine spätere Entwicklung daraus heraus ist dann die Trance-Musik. Trance, der Name sagt es ja so schon, Trance, Ekstase, Rausch. Das ist das Ziel. Nun, in dieser Entwicklung der vergangenen Jahre ist dann noch zu erwähnen der Trip-Hop. Das ist eine Musik mit narkotisch langsamen Bassschlägen. Also nicht so schnell wie beim Techno, genau das Gegenteil, ganz langsam, aber harte, die im Prinzip genau das Gleiche auslösen, auch wieder Ekstase, aber auf eine andere Art. Eine weitere Entwicklung der vergangenen Jahre war dann der Post-Rock, oder man nennt es auch Retro. Wiedervereinigte alte Gruppen beginnen wieder Musik zu machen oder junge Bands spielen plötzlich im Stil früherer Musikgenerationen. 60er Jahre werden wieder belebt und so weiter. Aber schließlich möchte ich noch auf eine wichtige Entwicklung hinweisen, das sind die Videoclips. Die spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle in der ganzen Rockmusikszene heute. Bands und Interpreten produzieren Kurzfilme, in denen sie ihre Songs mit Bildern darstellen. Und dabei handelt es sich zu einem großen Teil um Visualisierung von Sex, Gewalt und Okkultem. Gefördert wurde das durch Fernsehsender wie MTV, den gibt es übrigens seit 1983, oder Viva und so weiter. Aber durch die Entwicklung der Computer in den letzten Jahren haben diese Videoclips eine ganz neue Form angenommen. Da ist praktisch alles möglich. Das total Verrückte wird durch Computeranimationen entfesselt. Es gibt da Fantasie- und Formengewitter wie im Drogenrausch. Und viele Jugendliche sehen sich diese Videoclips da und an. Und die Eltern haben überhaupt keine Ahnung, was da geschieht. Vor kurzem wurde in Amerika ein Videoclip über einen falschen Sender gezeigt. Und da kam es ja zu diesem Riesenskandal wegen einer entblößten Frauenbrust. Ganz Amerika war entsetzt. Was soll das? Das haben die Jugendlichen schon längst dauernd gesehen. Stundenlang pro Tag. Hunderte von Videoclips flimmern da über den Bildschirm, den Tag aus, Tag ein. Und die Eltern wussten einfach nichts davon. Also hier ist eine Subkultur vorhanden, in der so vieles abgeht, dass man gar nicht mehr wegdenken kann von der Rockmusik. Denn ohne die Videoclips geht heute eigentlich nichts mehr. Wenn also jemand seine Musik wirklich an die Jugend bringen will, muss er das über Videoclips machen. Also, nach dieser Übersicht von etwas mehr als 50 Jahren Musikentwicklung kommen wir drittens zur Botschaft der Rockmusik. Aber ich denke, es wäre gerade gut im Moment, wenn wir jetzt eine Viertelstunde Pause machen zuerst und dann hier einsetzen.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den ersten Teil des Themas Rockmusik, Ursprung, Entwicklung, Wirkungsweise.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Rogi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlieby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.